Liebe Gemeinde, stellen wir uns noch einmal vor, wir bekämen Post vom Apostel Paulus. Ihr habt mitbekommen, dass die Gemeinde zurzeit ohne hauptamtliche Pfarrpersonen dasteht und die Regie in protestantischer Weise selber in die Hand genommen hat. Dass es protestantische Gemeinden gibt, konnte Paulus in dem Brief natürlich noch nicht wissen. Das müssten wir ihm in einem Antwortschreiben erklären. Über die Spaltung der Kirchen im Laufe der Kirchengeschichte wäre er wahrscheinlich wenig erfreut. Zu seiner Zeit nämlich hat er sich unermüdlich um die Aufgabe bemüht, einen Ausgleich zwischen den verschiedenen Strömungen, die es in seinen Gemeinden gegeben hat, herzustellen. Der Paulusbrief an die Gemeinde in Pfingst-Neubrück wäre bestimmt in dem gleichen Geist geschrieben worden wie seine Briefe an die Gemeinde in Korinth, in Ephesus und in Galatien. Damals wie heute sehe ich die Gemeindemitglieder, wie sie sich über den Brief des Paulus beugen, dann wird er laut vorgelesen, denn nicht alle sind schriftkundig, aber einige schon. Sie schauen sich an, einige nicken zustimmend und andere haben Fragezeichen auf der Stirn. Und dann fangen sie an, darüber nachzudenken und sich auszutauschen, wie sie den Brief denn verstanden haben. Die Geschwister in Korinth waren damals, genau wie wir heute, auf uns selber gestellt. Paulus war weit weg. Er hatte sich inzwischen auf den Weg nach Ephesus gemacht. Wir könnten ihm heute eine WhatsApp schreiben, so ungefähr in den Worten: Lieber Paulus, was hast du uns mit deinem Brief denn zu sagen? Die Korinther, die mussten damals selber sehen, wie sie klarkamen, und einige Pfiffige hat es damals ja gegeben und einige Vorwitzige auch. Die gibt es ja überall. In Korinth erinnert man sich noch ganz genau. Paulus war in der Gemeinde in dieser Hafenstadt um das Jahr 54, 55 aufgetaucht und er kam aus Athen. Da hatte er versucht, in dem Zentrum der griechischen Philosophie von Jesus zu erzählen und, wie wir aus der Apostelgeschichte wissen, mit mäßigem Erfolg. Aber in Korinth klappte das viel besser. Paulus blieb anderthalb Jahre in der pulsierenden Hafenstadt und dann trieb es ihn allerdings weiter nach Ephesus, wo er auch den Auferstandenen predigte. Und dort in Ephesus, da erreichte ihn die Nachricht aus seiner geliebten Gemeinde in Korinth und diese Nachrichten beunruhigten ihn und veranlassten ihn, zwei Briefe zu schreiben. Und ein Ausschnitt davon ist der heutige Predigttext und der wirft die Frage auf, wie kam er wohl bei den Korinthern und der Gemeinde in Pfingst-Höhenberg an? Ute wird uns den Briefausschnitt vorlesen.
Denn wir sind Gottes Mitarbeiter. Ihr seid Gottes Ackerfeld und Gottes Bau. Nach Gottes Gnade, die mir gegeben ist, habe ich den Grund gelegt als ein weiser Baumeister. Ein anderer baut darauf. Ein jeder aber sehe zu, wie er darauf baut. Einen anderen Grund kann niemanden legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Wenn aber jemand auf den Grund baut, Gold, Silber, Edelsteine, Holz, Heu, Stroh, so wird das Werk eines jeden offenbar werden. Der Tag des Gerichts wird es ans Licht bringen, denn mit Feuer wird er sich offenbaren. Und von welcher Art eines jeden Werk ist, wird das Feuer erweisen. Wird jemandes Werk bleiben, das er darauf gebaut hat, so wird er Lohn empfangen. Wird aber jemand das Werk verbrennen, so wird er Schaden leiden. Er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer hindurch. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Wenn jemand den Tempel Gottes zerstört, den wird Gott zerstören. Denn der Tempel Gottes ist heilig, der ihr seid.
Harte Worte. Zum Schluss wird Paulus richtig heftig. Wenn jemand den Tempel Gottes zerstört, den wird Gott zerstören. Der Tag des Gerichtes wird es ans Licht bringen, denn mit Feuer wird er sich offenbaren. Dann gibt es noch einen anderen Vers, der ist auch sehr bekannt und kommt mir ein wenig geschmeidiger vor. Einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist. Welcher ist Christus Jesus? Da stellt sich die Frage, was war los in Korinth, dass Paulus so wortgewaltig ausholt? Wir müssen wissen, Paulus war nicht der einzige Missionar, der damals im Mittelmeerraum unterwegs gewesen ist. Wir wissen von Teamkollegen und Teamkolleginnen, die mit Paulus sehr wohl auf einer Wellenlänge lagen. Es gab aber auch Konfliktpotenzial und offene Fragen. Nur mal drei Beispiele. Da wurde damals diskutiert, ist Jesus wirklich auferstanden oder eher in einem symbolischen Sinne? War er zu Lebzeiten nur Mensch oder auch schon Gott? Können die sogenannten Heiden nun mit zur Gemeinde gehören oder müssen sie sich wie die männlichen Mitglieder im Judentum beschneiden lassen? Fragen über Fragen. Die Menschen waren damit durchaus beschäftigt und besonders dann, wenn Influencer auftauchten und ihre Versionen von Jesus predigten. Damals war nicht alles so klar, wie es uns heute erscheint. Die Evangelien, müssen Sie wissen, die uns so viel bedeuten, waren zu Paulus' Zeiten noch gar nicht geschrieben. Ich kann mir vorstellen, wie die Leute sich die verschiedenen Vortragskünstler anhörten. Bestimmt auch aus Neugierde oder so Veranstaltungen einen großen Unterhaltungswert haben. Eigentlich wie heute. Man pickt sich dies das heraus. Wir Christen gehen ja auch zu Meditationskursen, ohne gleich zum Buddhismus übertreten. Oder machen Yogakurse mit, ohne dass wir gleich Hindus sind. Und andere schwören auf die Weisheiten des Konfuzius, sind aber damit noch nicht gleich überzeugte Daoisten. Doch der Paulus, dem war das nicht so egal, der witterte die Gefahr der Zersetzung. Er wehrte sich dagegen, dass die Botschaft vom auferstandenen Christ, auf dessen Gnade als Fundament angewiesen ist, dass dieses Vertrauen verwässert werden würde. Paulus war da kompromisslos und verwendete selber gerne das Bild vom Fundament und Hausbau. Im Korintherbrief wird der Gemeindeaufbau trefflich mit der Metapher des Hausbaus beschrieben. Paulus setzt sich als Architekt der Gebäude in Szene. Mir selber gefällt die Charakterisierung sachkundig sehr gut, weil er selber, Paulus, einen Handwerksberuf erlernt hatte. Er war nämlich Zeltmacher und verdiente größtenteils seinen Lebensunterhalt selber. Und die vielen Baumaterialien in dem Brief, die kann er miteinander vergleichen. Den antiken Baumeistern und Handwerkern stand ein großes Lager an Baumaterialien zur Verfügung. Flechtwerk, Leim, Holz, Stein, Ziegel, Marmor, Fliesen, all das war bekannt und wurde verwendet. Und einige werden in dem Brief ja auch genannt. Und dann werden sie einer Feuerprobe unterzogen. Welche Materialien werden den Stürmen der Geschichte und des Lebens standhalten? Welche werden pulverisiert? Die aktuellen Bilder aus den Feuer- und Erdbebengebieten von heute führen uns das ja plastisch vor Augen. Festgebaute Häuser überstehen eine Katastrophe eher als Holzhäuser. Und in der Bibel wird mit dem Bild des festen Bodens immer wieder das Fundament des Glaubens beschrieben. Die Bergpredigt Jesu wird zu den Zeiten der frühchristlichen Hausgemeinschaften, also in Korinth, vom Hörensagen bekannt gewesen sein. Am Schluss der Bergpredigt lässt Jesus uns wissen, wer diese meine Rede hört und tut sie, der gleicht einem klugen Menschen, der sein Haus auf Fels baut. Und mit diesem Gedanken möchte ich zum zweiten Aspekt des Korintherbriefes zu sprechen kommen. Zum einen geht es um den Gemeindeaufbau im Ganzen. Die Gemeinschaft, das Zusammenleben, die Ausstrahlung des Hauses in die umgebende Welt. Zum anderen fragt Paulus aber auch ziemlich drastisch: Wisst ihr nicht, dass ihr das Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Paulus bezieht sich damit auf eine Grunderfahrung des jüdischen Glaubens, wenn Gott nämlich im dritten Buch Mose versichert: Ich will unter euch wandeln und will euer Gott sein und ihr sollt mein Volk sein. Das Verhältnis zu Gott und der Glaube an den, der aus der Sklaverei und Knechtschaft in Ägypten geführt hat, wird im Judentum körperlich aufgefasst. Paulus übernimmt diesen Gedanken. Er vertraut Gott zu, hat sowohl eine spirituelle Seite, umfasst aber auch die ganze Lebensweise, den ganzen Menschen, hat einen ganz körperlichen Niederschlag. Hier muss ich einen kleinen Ausflug in unsere Gegenwart machen. Paulus wird mit der Einladung, dass jede von uns Gottes Tempel sei, nicht den Körperkult gemeint haben, den wir heute erleben, wenn Fitness, Idealgewicht, Körpergestaltung, die weit über Dekoration hinausgeht. Das heißt, den eigenen Körper zum Maß und Sinn aller Dinge stilisiert. Wenn der Körper zum Kultobjekt wird, bei dem es hauptsächlich um eine Selbstdarstellung geht, dann ist die Selbstvergötterung auch nicht mehr weit. Dass sich jede und jeder von uns als Tempel Gottes begreift, meint etwas ganz anderes, nämlich mit seiner Lebensführung für das einzustehen, was Jesus uns als erfülltes Leben gepredigt hat. Leider, finde ich, bleibt Paulus hier eher vage. Für uns dürfte diese Frage aber von fundamentalem Interesse sein. Und damit komme ich zum dritten und Schlussteil meiner Predigt. Zunächst, ja, möchte ich Paulus danken für seine Gedanken, dass das Bild vom Bau der Gemeinde sowohl eine Bestandsaufnahme als auch eine Selbstprüfung meint. Wie viel Ärger und Kosten hätten wir uns sparen können, wenn wir unsere verkehrsreichen Brücken und Streckenabschnitte wie selbstverständlich regelmäßig überprüft hätten. Es gibt doch Verschleiß und Abnutzung, auch in Institutionen, auch in der Kirche. Das Ende der Volkskirche gehört in dieses Kapitel. Paulus, da haben wir andere Probleme als du, könnten wir sagen. Wir stehen nicht wie du am Beginn einer langen, fantastischen und manchmal schillernden Religionsgeschichte. Wir müssen zusehen, dass wir den christlichen Kerngedanken in einer kirchenfernen Umgebung zur Sprache bringen und wachhalten. Ich bin davon überzeugt, dass sich der Geist Gottes auch in den Kirchenämtern ebenso zeigen kann wie in den Bibelkreisen und in den Besuchsdiensten. Deswegen führen unsere kirchlichen Selbstprüfungen auch dazu, den Umgang mit Geflüchteten und Klimafragen zu unserem Schwerpunkt zu machen. Oder die Lebensmitteltafeln oder das Höfiland, genauso wie die Haushaltspläne und das Gebäudemanagement und die Regionalisierung. Wahrscheinlich hat Paulus mit seinen damaligen Problemen genug zu tun gehabt und braucht unsere nicht auch noch, die ihm womöglich auch nur sehr schwer zu erklären wären. Er gibt uns aber mit dem Gedanken etwas mit, dass unser kirchliches Engagement mehr ist als bloß Selbstzweck. Zu unserem Fundament gehört das Bewusstsein, dass das, was wir als Kirche tun, wirklich eine religiöse Bedeutung hat. Paulus nennt das heilig und er meint damit, dass unsere Kirche und wir als ihre Gemeindemitglieder, als Träger des Heiligen Geistes in der Tat Gottes Tempel sind. Da stehen wir nun, wie unsere Geschwister vor 1900 Jahren um den Brief des Paulus versammelt herum und fragen uns, wie brechen wir bloß diese hochfliegenden Worte auf unsere Wirklichkeit herunter? Wo können wir das Empfinden haben, ein Tempel Gottes zu sein? Da gibt es viele Antworten. Warum nicht auch bei der Arbeit, in der Musik, beim Tanz, wenn wir kreativ sind, wenn wir Gemeinschaft pflegen und manchmal auch im Schmerz? Das Kreuz gehört mit zu unserem Fundament, das sollten wir nicht vergessen. Hier würde besonders scharf Paulus hinschauen. Innovation und Erneuerung gehören zum Wesen unserer Geschichte. Die Jahreslosung lautet dementsprechend auch: Gott spricht, siehe, ich mache alles neu. Ein Wort aus der Offenbarung. Und das will sagen, dass die ganz großen Veränderungen oder Baugründe nicht nur unser Machwerk sind. Womöglich gehört Mut und Vertrauen dazu, die Endabnahme der kirchlichen Baustelle Gott zu überlassen, ohne dass wir die Hände in den Schoß legen. Wir können aber darum bitten, dass das, was wir mit bestem Willen und Wollen in Angriff nehmen, mit Gottes Geistkraft zu dem Ergebnis führt, das uns Geborgenheit nach innen und den Menschen in unserem Viertel einlädt, mit uns am Reich Gottes weiterzubauen. Dazu ermutigt uns Paulus im Korintherbrief. Amen.